Ich habe ein Riesenglück. Ich habe eine Riesengnade in meinem Leben. Ich habe vielen von euch was voraus. Ich habe einen tollen Papa gehabt. Ich habe einen Papa gehabt, der war, auch so würde ich heute noch sagen, ein recht weiser Mensch. Und ein gütiger Mensch. Und ein freundlicher Mensch. Ein liebevoller Mensch. Ich hatte einen tollen Papa. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin aufgewachsen im Glauben an Gott. So haben mich meine Eltern erzogen. Und für mich war immer klar, Gott ist mein Vater. Und darum ist das für mich auch die normalste Anrede Gottes, dass ich Vater sage. Auch das ist nicht unbedingt überall so. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschenkt bekommen, das Vaterherz Gottes entdecken, von einem Bruder Hoffmann geschrieben. Frank kennt ihn persönlich, hat mir gestern verraten. Da schreibt er am Anfang, jetzt ist Vaterzeit. Nachdem Vater immer so ein bisschen im Hintergrund gewesen sei, als Betrachtungswinkel auf Gott, muss das jetzt Thema werden. Und das habe ich nicht verstanden. Ich sage, wieso? Das ist doch immer das Erste und Entscheidendste gewesen. Vater. Gott, mein Vater. Mit einem kleinen Gedicht möchte ich anfangen, um unsere Gefühle anzufragen, überschrieben die Tochter. Durch den Staub der Scheibe sprießt mir, Väterchen, dein Bart, lächelt mir die Landschaft eines langen Lebens mit dir. Durch den Staub der Scheibe sprießt mir, Väterchen, dein Bart, lächelt mir die Landschaft eines langen Lebens mit dir. Selbstgespräch einer gereiften Frau beim Blick in den Spiegel. Ein paar Härchen wachsen an der Oberlippe und die Knitter im Gesicht und die Züge erinnern sie beim Anblick ihres eigenen Gesichtes an ihren Vater. Und das Ganze so einfach, schlicht, innig und freundlich, dass man merkt, versöhnt. Vergangene Woche las ich in der Zeitung, dass 90% aller jungen Frauen vorhaben, Kinder zu kriegen oder bereits Kinder haben. Dass aber nur 30% derselben befragten Frauen vorhaben, zu heiraten. Da habe ich echt geschluckt. Ich habe überlegt, was wird das? Natürlich kann das bedeuten, wir leben zusammen ohne zu heiraten, aber es könnte auch bedeuten, dass 2/3 der Kinder unserer Gesellschaft in Zukunft vaterlos aufwachsen? Ist das so? Ich persönlich finde das tragisch. Schauen wir mal. Man kann ja sagen, okay, wir haben ja alle noch den Vater im Himmel. Aber ist das so? Haben wir den alle? Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die mit ihrem menschlichen Vater massive Probleme hatten, oder haben, nicht selten auch Probleme mit dem Vatergott haben. Und dann ist das eben nicht mehr einfach so zu sagen, okay, da gibt's ja noch den anderen Vater und dann ist das wieder in Ordnung. Wenn wir über Vaterschaft sprechen, dann müssen wir, weil in dieser Gesellschaft gibt es eigentlich gar keinen Konsens mehr, mal abgesehen vom juristischen oder biologischen Aspekt, was denn ein Vater ist, uns überlegen, was das Vaterbild oder der Begriff von Vaterschaft zur Zeit Jesu für eine Bedeutung hatte. Und ich habe dann so ein bisschen nachgelesen und bei Otto Hofius habe ich gefunden, dass das Vaterbild in der Antike und zur Zeit Jesu durch 2 Grundzüge gekennzeichnet war. Erstens: Der Vater gebietet als Hausherr und höchste Respektsperson in unumschränkter Gewalt über seine Familie. Zweitens, er ist für die Seinen verantwortlicher Beschützer, Ernährer und Helfer. Das war in der ganzen Antike gemeinsames Verständnis von Vater. Und darum können wir dieses Verständnis von Vater, wenn es in der Bibel auftaucht, auch voraussetzen. Wenn also von Vater gesprochen wird, sowohl im weltlichen Sinne als auch von Vater auf Gott bezogen, dann müssen wir dieses Vaterbild haben und dürfen nicht unbedingt unsere modernen Vaterbilder zugrunde legen. Bevor Jesus auftritt im Neuen Testament, also in der Wendezeit zwischen Altem und Neuem Testament, kennt Israel ja seinen Gott und spricht ihn auch an. Und es spricht ihn tatsächlich niemals als Vater an. Das ganze Alte Testament, die ganze Geschichte Israels, ist Gott nicht Vater. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, aber die sind auch besonders. 9000 Mal im Alten Testament wird über Gott gesprochen oder Gott angesprochen mit dem Wort Herr. Insgesamt zigtausende von Male wird Gott genannt oder angesprochen. 15 Mal davon taucht das Wort Vater auf. 13 Mal in dem Sinne nicht Vater eines einzelnen Menschen, sondern Vater des Volkes Israel im Sinne seiner Erwählung. Also noch ganz rudimentär, geheimnisvoll versteckt und gleichsam bildhaft. Und dann taucht Jesus auf. Und Jesus, die erste Geschichte jetzt, wenn man seinen Lebenslauf betrachtet, begegnet uns, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel ist, sagt zu seinen Eltern, die ihn nachher gesucht haben, auf dem Rückweg schon von ihrer Wallfahrt, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und dann erinnern wir uns mal eben an den Engel, der ja Maria begegnet ist, zu ihr sagte, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und dann etwas weiter. Maria fragt, wie kann das angehen, wo ich doch keinen Mann kenne? Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also Sohn Gottes und damit Gott als Vater begegnet uns zum ersten Mal und wahrhaftig in Jesus Christus und nicht vorher. Also für das Israelvolk etwas völlig Neues, etwas Revolutionäres, etwas vielleicht auch Anstößiges. Und ich lese noch mal aus Johannes, dem Prolog, aus dem, ich bin schon wieder gesprungen, Entschuldigung. Ich versuche zu kürzen. Glaube ich, sollte ich gar nicht tun. Faden verloren. Ich schwenke noch mal in den Lebenslauf Jesu. Jesus und an seiner Taufe. Ich lese aus Lukas 3, 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus ist tatsächlich der einzige Sohn Gottes, und zwar einerseits aus natürlicher Abstammung und andererseits aus der Erwählung und Bestätigung durch Gott. Daran liegt Jesu Vollmacht. Und nun passiert etwas wiederum Neues. Jesus bezieht seine Jünger in dieses Vatersagen ein. Er redet plötzlich zu seinen Jüngern über Gott, indem er sagt, euer Vater im Himmel. Und nimmt seine Jünger und erstmal nur die in diese Sohnschaft mit rein. Er verbrüdert sich mit ihnen und bezieht sie in die Vater-Sohn-Beziehung mit ein. Interessanterweise sagt Jesus immer entweder mein Vater oder euer Vater. Er sagt aber nie unser Vater. Im Vater unser ist es ein so sollt ihr sprechen, sprecht unser Vater. Ja? Aber er sagt nie in irgendeinem Zusammenhang, zumindest wird das nicht belegt, unser, also euer und mein Vater im Himmel. Jesu reden von seinem Vater und zu seinem Vater, wenn Jesus betet. Jesus betet nie Gott oder Herr. Jesus betet immer mein Vater. An etlichen Stellen lesen wir in unseren Übersetzungen auch Abba, was so viel heißt wie lieber Vater oder Papa. Jesus spricht Gott selbst nie anders an als an seinen Vater. Mit einer Ausnahme, zumindest so wie uns berichtet wird, mit einer Ausnahme am Kreuz, als er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da zitiert er den 22. Psalm. Ist das jetzt so, dass Gott uns adoptiert hat? Oder dass dieses Vatersein Gottes bildhaft gemeint ist? Quasi, ihr dürft jetzt dieselbe Beziehung haben. Wenn ich Käthchen begrüße, sage ich oft Mutti zu ihr. Käthe ist meine Schwiegermutter. Ist ja schon sehr nah dran, aber sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist jemand anderes. Meine Mutter ist leider auch schon gestorben. Bin auch dankbar für meine Mutter, auch wenn die Verhältnisse nicht immer so ganz rund waren. Aber indem ich jemanden Mutti oder Vati oder Vater nenne, ist er noch nicht mein Vater. Gibt es also eine Adoption und damit zumindest eine Rechtsgrundlage? Ich glaube, diese Frage klärt sich, wenn wir nach der Wiedergeburt fragen. Niemand kann, so sagt Jesus, in den Himmel kommen, es sei denn, er ist neu geboren. Aus Wasser und Geist. Und ich lese mal Johannes 3, Vers 5 folgende. Vers 10 folgende. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, diese Geburt aus Gott ist die Voraussetzung, dass Gott unser Vater ist. Und das ist ja dann nicht in unserer Macht. Und das bedeutet ja auch, dass etwas völlig Neues, ein ganz neuer Sachverhalt entstanden ist. Ich habe mir dabei überlegt, dass wenn wir unsere Eltern zu unserer Taufe eingeladen haben, haben wir sie eigentlich eingeladen mit komm zu meiner Beerdigung, denn danach bin ich eines anderen Vaters Kind. Im Grunde genommen endet auch ein Stück weit die Vaterschaft und Mutterschaft, wenn wir Kinder Gottes werden. Was jetzt keine Aufforderung ist, die Verbindung abzubrechen oder die Verantwortung oder die Liebe. Aber es entsteht etwas völlig Neues, was anstelle des Alten tritt. Das wird zum Beispiel auch unterstrichen, wenn Jesus in Markus 3, ich lese nur den 35. Vers, sagt, nachdem gesagt wird, da stehen deine Mutter und Brüder draußen vor der Tür. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, weil, wenn jemand geboren wird, muss eine Zeugung vorausgehen. Man wird nicht zufällig geboren oder entsteht aus irgendwas. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 8 folgende steht, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden,
damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Da wird vom Same Gottes geredet, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht. Dazu möchte ich zwei Stellen zitieren, nämlich aus Römer 8, Vers 14 und folgende und aus Galater 4, 6. Da heißt es in Römer 8, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Ihr dürft immer auch Töchter hören, bitte. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und in Galater 4, 6 folgende, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Also es fällt auf, dass nicht dadurch, dass wir Gott Vater nennen, Gott unser Vater wird oder wir sein Kind werden, sondern durch die Berufung und durch den Heiligen Geist. Und die Zeugung, die uns dazu macht und dazu fähig macht, überhaupt zu glauben, geschieht durch Gott. Es fällt auch auf, dass alle diese Formulierungen immer einhergehen mit Konsequenzen, die Kindschaft hat. Die eine Konsequenz ist immer Gehorsam, immer den Willen des Vaters tun. An keiner Stelle wird das ausgelassen oder verschwiegen. Darum, denke ich, darf ich es auch nicht auslassen oder verschweigen. Aber dieser Gehorsam ist anders als der Gehorsam eines Sklaven gegenüber seines Herrn. Der Vater lässt uns wissen, was er möchte und warum er es möchte. Und die Früchte dessen, was wir tun in seinem Auftrag, die lässt er uns. Ein Sklave kriegt den kargen Rest und der Herr streicht den Gewinn ein. Unser Vater ist anders. Unser Vater möchte, dass wir seinen Willen tun um unseres Willen und um unserer Geschwister Willen. Und um der Menschen willen, die wir lieben, die er liebt, und nicht um sich zu bereichern. Wenn gerade Paulus in vielen Briefen immer wieder aufruft und ermahnt, lasst euch umgestalten in das Bild Christi, zieht Christus an, der Geist Christi wohne in euch, gebt dem Geist Gottes Raum und so weiter und so weiter, dann ist damit eine Verwandlung gemeint, ein sich ganz und gar ergreifen lassen, und zum Kind Gottes werden. Also nicht, ich mache Gott zum Vater dadurch, dass ich ihn Vater nenne, sondern ich werde Kind Gottes und das gibt mir das Recht und die Freiheit, ihn Vater zu nennen. Und die andere Seite der Kindschaft wird auch nicht ausgelassen, sondern immer wieder auch betont. Die andere Seite der Kindschaft ist das Vertrauen. Ich darf und ich muss Gott vertrauen. Weder Angst vor Strafe, Gott könnte mich nicht genug lieben, mich im Stich lassen, sein Arm wäre zu kurz, er wäre zu beschäftigt, haben Raum in der Liebe des Kindes zum Vater. Die Vater-Kind-Beziehung ist eine Beziehung grenzenlosen Vertrauens. Ein Kind Gottes sorgt sich nicht. Und wenn wir das hören, dann spätestens kommen wir an unsere Menschen, an unsere menschlichen Vaterbilder. Weil unsere Vater-Kind-Beziehung und das, was wir darüber denken, geprägt ist von Elternerfahrungen. Der Vater, der nicht da ist, wenn man ihn braucht. Der Vater, der unnötige Härte zeigt. vor dem man doch Angst haben muss. Der Vater, der ungerecht ist. Der Vater, der nicht versteht. Der Vater, dem ich gleichgültig zu sein scheine. Der Vater, der feige ist. Der Vater, für den ich mich schäme. Der Vater, der meine Mutter schlägt. Und so weiter. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ganz viel Elend der Menschen und Verwundung, seelische Verwundung und Entstellung in der menschlichen Gesellschaft aus der Problematik stammt, dass wir Kinder unvollkommener Eltern sind. Und dass wir Eltern in unserer Unvollkommenheit unseren Kinder immer auch verbiegen und ihnen immer bei allem guten Willen auch Schlechtes tun. Und die Macken, die unsere Kinder dann haben, geben sie wieder weiter, denn das bringt auch wieder schlechte Früchte. Ein Teufelskreis. Und diesen Teufelskreis, und das meine ich wirklich so, den durchbricht Gott. Gott löst diese Fortpflanzung des Schlechten auf und will dadurch, dass er in die Vaterschaft eintritt, uns heil machen. Gott möchte uns heil machen, auch von den Verletzungen unserer Eltern, und möchte auch unsere Elternschaft heilen, damit wir unseren Kindern gerechter werden und unsere Kinder bei ihm ankommen. Das Wichtigste, denke ich, man könnte Bücher darüber schreiben, ist, dass wir uns gottesväterliche Eigenschaften immer wieder vor Augen halten und dass wir uns von Gott dadurch hineinnehmen lassen in die Kindschaft. Ich will ein paar davon zitieren aus der Bibel. Gott ist der vollkommene Vater. In Matthäus 5, 48 heißt es: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gott liebt uns persönlich, um unserer selbst willen. Johannes 16, 26 folgende. An jedem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Er ist unser Erzieher. Text, den wir nicht gerne hören. Hebräer 12, Vers 4 folgende. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Zitat Sprüche 3, 11 und 12. Mein Sohn, achte nicht die gering die Erziehung des Herrn und vertrage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht mit Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Er ist unser Tröster. 2. Korinther 1, 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Er ist unser Beschützer. Johannes 10, Vers 27 folgende. Da spricht Jesus über den guten Hirten. Und am Schluss heißt es nachher, mein Vater, der sie mir gegeben hat, die Schafe, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Er ist unser Verteidiger. Römer 8, Vers 27 folgende. Ich kürze. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Er ist unser Versorger. Matthäus 6, 26. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Ich überspringe ein paar Verse. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was wir essen, was werden wir trinken, womit sollen wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Er ist unser Zuhause. Die Geschichte aus Lukas. Und damit will ich die Zitatenreihe enden, die noch lange sein könnte. Die Geschichte von dem Vater und den beiden ungleichen Söhnen. Ich finde die falsche Überschrift, die Geschichte vom verlorenen Sohn, finde ich so kurz. Da sagt der Sohn, nachdem er in die Irre gelaufen ist, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Und da machte er sich auf und kam zu seinem Vater. Als der aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und zu dem anderen Sohn, der sich dann aufregt, sagt er, mein Sohn bist du, alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Der Vater ist mein Zuhause. Gott hat viele Namen, aber Gott ist unser Vater. Wenn wir das Vaterunser sprechen, und das haben wir jetzt vor, dann bekennen wir, Gott, du bist mein Vater, du bist der Herr und der Herrscher über alles, was ich bin. Du bist der, aus dem ich stamme, und ich bin in allem und gelobe dir dein gehorsames Kind. Wenn ich Vater sage, sage ich auch Ja zum Gehorsam und zum Vertrauen. Lasst es uns singen und beten.